Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Seltsam klingt der Titel des nächsten Buches, Mord und Ort, des norwegischen Schriftstellers Gunstein Bakke. Wer es liest, erfährt rasch, dass dies die Vornamen eines Zwillingspärchens sind. Welches Schicksal sie erleiden, erfahren wir in einem, so der Untertitel, Roman über Verkehr. Wenn Sie jetzt das denken, was ich denke, typisch Mann, dann liegen Sie falsch, sagt Pieke Biermann.
Doch, doch, Sex kommt auch vor. Da, wo er hinpasst, mal als vage, nicht unbedingt schöne Erinnerung, mal direkt als Ereignis, seziert in grellem OP-Licht. Aber der Verkehr, um den es hier vor allem geht, ist der andere, der Autoverkehr. Im Sommer 1981 passiert ein ganz und gar gewöhnlicher Unfall. Vier Menschen sind auf dem Weg in die ersten Familienferien von Oslo nach Dänemark. Plötzlich gerät der schwarze Mercedes 280 aus einer Linkskurve.
Ort und Mord sitzen auf der Rückbank, als der Betriebschef die Kontrolle verliert, als die Familie aus dem Alltag und von der Fahrbahn gerissen wird. Und eine unter ihnen von einer Sekunde auf die nächste fertig ist mit allem, was sie ausgemacht hat. Der Fels tat nichts dafür oder zuwider. Der Fels stand, wo er stand. Und von allem, was rot gewesen war, blieb fast nur das Gesicht intakt. Eine Scheibe, zitternd auf einer beweglichen Schicht aus Fleischfladen und Splitter, mit halboffenem Mund, als hätte sie sich etwas allzu Unbekanntem und Plötzlichem vorstellen wollen.
Ruth Bohre, die Mutter, eine Geologin, die Meerestiefen vermisst, ist sofort tot. Der Vater, John Berr, ein begnadeter Straßenbauingenieur, verliert ein Bein, bekommt eine Spenderniere, kann aber später dank einer komplexen Apparatur namens Janus weiter Verkehrsströme planen, als milchbleicher Halbmann im Auftrag von Politikern, die Weg für die Mitte von Norwegen halten und das durchaus nicht als Karlauer meinen. Die siebenjährigen Zwillingsschwestern sind hundertprozentig lebendig, ein Wunder, aber durch Ortsgesicht zieht sich fortan ein Riss, weshalb Mord ihrer beider Gesichter trägt und sich immer da kratzt, wo es Ort unter dem Verband juckt. Im Krankenhausfernseher läuft die Hochzeitsautofahrt von Charles und Diana, Prinz und Prinzessin von Wales, oder heißt es Wales, im absurd offenen Wagen, absurd langsam. Das ist nur eine Spiegelung in Günstein Backes Roman vom Verkehr. Lady Di's Tod wird noch vorkommen, 1997 im Pariser Tunnel in einem schwarzen Mercedes 280. Dazu eine Menge ganz normaler Crashs. Mikroskopisch genau, quasi vivisiziert und manchmal als Gedankenprosa des Autos selbst. Backe anthropomorphisiert alles. Maschinen, Straßen, Landschaft, Himmel, Tiefsee, Elch und Bär. Skrupellos und völlig plausibel, weil legitimiert durch literarische, zuweilen poetische Kraft. Je mehr man den meist kurzen, scheinbar ohne erzählerische Dramaturgie aneinandergereihten Szenen folgt, desto mehr wird der Roman zum Kaleidoskop. Vexierbilder, kühl beschriebene Fakten, Szenen und Zustände, lauter Teilchen, die sich gegenseitig spiegeln, brechen und das Auto erkennbar machen als eine Art Kernmatrix, aus der sich alles ableitet und mit der alles zusammenhängt. Die erste Herztransplantation zum Beispiel, bei der 1967 in Kapstadt einem älteren Mann das Herz einer jungen, im Auto verunglückten Frau eingebaut wird, hat auch Folgen für den Verkehr.
Gewiss stirbt Louis Waschkanski bald, zum ersten Mal. Und mit ihm Denise Anderwals Herz zum zweiten Mal. Doch die Technologie überlebt. Und nun, da sie sich als lebenstüchtig erwiesen hat, gibt es reichlich Bedarf und Nachschub von Seiten des Verkehrs. Organ sucht Kreislauf, Kreislauf sucht Organ. Frisch oder frisch aufgetaut werden sie in die Operationssäle getragen, erfahren, doch unerprobt in dem, was nun geschehen soll. Verhandlungssteine in einem Spiel. Ein und derselbe Mensch kann gleichzeitig am Leben sein und am Sterben. Wie es ausgeht, werden die Spielsteine entscheiden.
Verkehrsopfer werden ausgeweidet, Organe verschoben, einer des anderen Baustelle. sowie Landschaft zerschnitten, Berge zersprengt werden, für Straßen, Tunnel, für die ganze expandierende Infrastruktur aller modernen Bewegung, die ihrerseits immer mehr Bereiche des Lebens gestaltet, den Schlaf zum Beispiel.
Der größte Wunsch vieler ist es, zum Geräusch des Meeres einzuschlafen und aufzuwachen. Der Immobilienwert schießt in die Höhe, wenn Brausen und Plätschern bis an die Türschwelle reichen. Heute schlafen die Menschen zwischen Fahrbahnen und Straßen, begleitet vom Brand der Untermeermasse. Das Öl, das schwarze Himmelstief, wird in Oberfläche und große Lärmflocken übersetzt, die vorbeiziehen, ohne dass du begreifst, was durch dich hindurchgefahren ist. Dennoch vergewissern diese Geräusche einen Schlafenden des Lebens, das auch dann weitergeht, wenn du dich fallen lässt, ja, das von selbst läuft. Geräusche eines Menschen, einer Maus, vielleicht auch eines Vogels hätten dich geweckt und an Gefahr erinnert, an dich selbst. Ein Ferntransport hingegen ist das Geräusch der Sicherheit.
Der Autoverkehr zieht neue Arbeitsfelder nach sich. Ort wird als junge Frau einen Hubschrauber zur Verkehrsüberwachung fliegen. Unfallforschung entwickelt immer genauere Kollisionstests. Blitzanlagen sind Geldmaschinen für den Staat, selbstfahrende Autos in der Planung. Und noch immer rumsen Kinder gerne in Autoscootern rum, verdienen Fahrschulen an neuen Generationen, die mit und dank Auto erwachsen werden, florieren Waschanlagen, entstehen autogemäße Gewerbegebiete und Gebäude. Menschenleichen reisen per LKW durch die Gegend, Schrottwracks mutieren zu Autoleichen und werden Teil der Natur. Nicht nur in Norwegen. Autos lösen Gewalt aus, wenn sie nicht selbst in irgendeinem Tunnel zur Kugel auf ihrem Weg durch den Lauf werden. Sie werden zerkratzt, verbeult, bekommen Teile abgebrochen. Staus machen aggressiv, wie die Bengel, die unbedingt die Scheiben putzen wollen. Nachrichtenmedien verdienen prima an Horrorcrashs. Stephen King landet einen Bestseller mit Christine, einem Auto, das tatsächlich selbst fährt, unbeherrschbar. Je mehr man sich lesend in dieses Kaleidoskop vertieft, umso unheimlicher werden Gewohnheiten und Gegenstände, umso grotesker die Gefühls- und Gedankenwelt, in der man sich nicht von Autos, sondern von Bären bedroht fühlt.
Anderen lebenden Wesen gegenüber ist der Mensch verletzlich. Da gibt es keinen Spielraum, das ist zu nah. Es geht ums Besitzen, ums Recht haben, um Platz. Das Auto hingegen ist überall. Das Auto ist das Recht, überall zu sein. Der Preis, den man dafür zahlt, ist Lebensgefahr. Und dieser Preis ist akzeptabel. Die Gefahr ist quasi zu groß, um ernst genommen zu werden. So konkret es sein mag, durch Geschwindigkeit zu sterben, durch ein bewegtes Objekt, so wirkt es doch, als erläge man dem Resultat einer Rechenaufgabe, einem Rechenfehler, einem Fehler im System.
Das Auto ist inzwischen nicht nur too big to fail, es ist too big to escape. Es infrastrukturiert alle und alles. Davon erzählt Backes Roman auf allen sinnlichen Ebenen. Doch, doch, von Menschen auch. Und von ihren Beziehungen, ihrem Leben, ihren Toden, ihrem Sex. Auch im Auto, na klar. Und davon, dass sich die Technik für unsere Geschwindigkeit von der in langen Zeiträumen verdichteten Natur nährt. Vom Öl. Mord und Ort ist das Buch für alle, die noch oder schon ein Unbehagen an der suchtartigen Irrationalität der Beziehung Mensch-Auto verspüren. Ein melancholischer, lakonischer und gnadenlos erhellender Schwanengesang aufs Autozoikum.
Unsere Rezensentin Pieke Biermann ist begeistert von Mord und Ort oder Maut und Out, beides mit D wie Dora geschrieben, nicht Maut und das Out. Oh, Autor ist Günstein Backe, übersetzt aus dem Norwegischen hat den Text Sabine Giesin. Erschienen im schweizerischen Verlag Die Brotsuppe, 280 Seiten kosten 27 €.